wenn eine Freikirche sich handelt, da war das Gespräch sofort beendet. Wollte nichts mehr wissen. Aber ich habe dann nicht aufgegeben und mich hat interessiert, wieso hat dieser Mensch so reagiert. Ich habe ihn wieder getroffen, habe gefragt, was ist, hast du Erfahrungen gemacht, wieso diese Reaktion? Und das war der Start für ein super Gespräch über Kirche, über Vergebung, über Glauben. Ich habe gestaunt, was Gott für eine Tür aufgetan hat. Ja, dann ein bisschen ein schwieriges Erlebnis. Letzte Woche, ich war im Büro auch noch und musste da Ordnerrücken anschreiben. Diejenigen, die das KV gemacht haben, die denken, ja, das muss der Erstlehrjahrstift machen, oder? Ich habe es auch machen müssen. Anschreiben und dann noch Jahreszahl drauf. Nur ich habe gedacht, Jahreszahl draufschreiben, das ist nicht so. Das ist jetzt nicht so das Wichtigste und habe es ausgelassen, weil ich gedacht habe, ja, man braucht diese Ordner auch nächstes Jahr noch. Und ich bin dann zurückgerufen worden von meinen zwei Vorgesetzten. Ein bisschen unsanft hatte ich den Eindruck, aber das war auch eine gute Möglichkeit, Vergebung zu üben, Menschen zu vergeben. Wenn wir in unserem Alltag unterwegs sind, ich mache da eine kurze Skizze, dann erleben wir Schwieriges. Ich weiß nicht, was in deinem Leben gerade so läuft. Wir sind hier auf der Erde, nicht auf einem Ei, sieht wie ein Ei aus, ja, ist egal. Wir Menschen, und wir erleben Schwierigkeiten. Das kann sein Leid, das wir erleben. Das kann sein Nichtigkeit. Also wir merken, wir müssen jeden Montag Nichtigkeit, schreibt man das so? Ich weiß nicht. Wir erleben immer wieder Schwierigkeiten und jeden Montag ist wieder dasselbe da. Es kann uns Mühe machen. Dann, das habe ich noch aufgeschrieben, Frust. Oder was ganz schlimm ist, auch der Tod. Wenn wir erleben, eine Person, die uns sehr nahe gestanden ist, die vielleicht noch jung ist, sie stirbt. Und was ist da in diesem Moment? Was kann uns Hoffnung geben in unserem Alltag, wenn wir so Schwierigkeiten erleben? Letztendlich ist es Gott. Alles andere verliert den Sinn, wenn man es durchdenkt. Aber als Gläubige haben wir die Hoffnung, dass die Realität von Gott in unser Leben hineinwirkt. So, mitten in unsere Schwierigkeiten, die wir erleben. Und der Grund, dass wir Gott erleben in unserem Alltag, ist das Kreuz. Ist, dass Gott uns vergeben hat. Und dass wir Gott erleben heute, im Jetzt, dass er selber in unserem Herzen wohnt. Und wir haben es gesungen im zweitletzten Lied, dass wir der Grund, dass wir Gott dankbar sein können, ist in Jesus. Er hat uns vergeben, wir dürfen eine ewige Hoffnung haben. Und wenn diese Wirklichkeit in unser Leben hineinscheint, dann muss es eine Auswirkung haben auf unser Umfeld, auf unsere Mitmenschen. Die Vergebung, die Jesus für uns bereithält, ist die Lösung für alle zwischenmenschlichen Herausforderungen und Schwierigkeiten, weil wir vergeben können. Und es ist auch die Lösung für alle menschlichen Probleme, wenn wir in einer zerfallenen Welt leben. Weil wenn wir hier drauf schauen, dann zieht es uns runter. Aber wenn wir auf Gott schauen und was er für uns, für mich getan hat, dass er gestorben ist, sein Leben gelassen hat für mich, dann darf ich Hoffnung haben in jeder Situation. Die Vergebung ist das Zentrum von unserem Glauben. Es ist das Zentrum der Bibel. Oder zwei Kapitel, da ist noch heile Welt in der Bibel. Und dann geht es bergab. Dann kommen 927 Kapitel im Alten und 260 im Neuen Testament, wo es um Vergebung geht. 1187 Kapitel geht es darum, wie Gott uns Menschen sein Rettungsangebot anbietet, das uns Hoffnung und Freude gibt in unser Leben. Die Vergebung ist auch das Zentrum vom Vater Unser. Wenn wir uns das Vater Unser vorstellen als ein Haus mit 3 Stöcken und auf jedem Stock hat es 3 Zimmer, dann geht es im Erdgeschoss zuerst um Gottes Sache. Dein Wille geschehe, dein Name werde geheiligt, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Auf der zweiten Etage geht es um die menschlichen Bedürfnisse und Angelegenheiten. Unser täglich Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. In der dritten Etage geht es nochmal ganz um Gottes Sache. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit und das alles in Ewigkeit. Wenn wir das Gebäude betrachten, sehen wir, in der Mitte geht es um die Vergebung. Und wir sehen hier auch im Vater Unser, wenn wir das lesen in Matthäus 6, Vers 12, und vergib uns unsere Schuld, denn auch wir haben denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Wir sehen den Zusammenhang von Vergebung von Gott erhalten und selber vergeben. Matthäus 6, Vers 12. Das heißt, wenn wir anderen Menschen vergeben, müssen wir zuerst verstanden haben, wie sehr Gott uns vergeben hat. Jesus erzählt dazu eine Geschichte von einem König, der wollte einmal die Kasse von seinen Knechten überprüfen. Und da wurde ein Mann zu ihm gebracht, bei dem konnten die Rechnungsrevisoren keine Entlastung empfehlen. Er hatte große Schulden. Wir lesen, dass er ein Defizit von 10.000 Talenten hatte. Nun, ein Talent, müssen wir wissen, das ist die größte damals bekannte Währung. Ein Talent entspricht etwa 20 Jahre Arbeit von einem Tagelöhner, von einem normalen Handwerker. 20 Jahre Arbeit. Das gibt zusammen 200.000 Jahre Arbeit, die dieser Mann schuldig war, dem König. Rechnen wir aus, jemand verdient 6.000 pro Monat. Was macht es auf 200.000 Jahre? Es gibt eine kleine Staatsverschuldung. 14,5 Milliarden. Und wir stellen uns die Frage, wie kann jemand so viel schuldig werden, dem König? Und Jesus meint natürlich uns Menschen, dass wir bei Gott schuldig sind. Wie können wir Menschen bei Gott so tief in der Kreide stehen? Es ist wegen unserem sturen, eigensinnigen Herz, das wir haben gegenüber Gott, dass wir so tief in der Kreide stehen. Stellt euch vor, du bist ein Ingenieur, Maschinenbauingenieur, und du entwickelst einen Roboter, einen Menschroboter. Und du kannst ihm eine gewisse Eigenständigkeit programmieren. Und jetzt passiert es, dass dieser Computer, diese Maschine so eigenständig wird, dass er eigene Wege zu gehen beginnt. Und er macht nicht mehr das, wozu du ihn eigentlich geschaffen hast, sondern er geht einfach seinen eigenen Weg. Er ist nicht mehr kontrollierbar. Und er fängt sogar an, gegen dich zu arbeiten. Ist es nicht so mit unserem Herzen? Gott hat uns geschaffen, dass wir ihn ehren, zu seiner Ehre leben. Und wie oft gibt es Tage, da sprechen wir kein einziges Wort mit Gott. Da lesen wir nicht in der Bibel, obwohl wir viele Bibeln zu Hause haben. Aber wir kümmern uns nicht, was will denn Gott für mein Leben? Oder wir erleben, dass eigentlich glauben wir, dass Jesus lebt und dass er Kraft hat zur Veränderung, aber dennoch lieben wir den Hass und den Ärger mehr in unserem Leben. Wir lassen es zu, uns in unseren Gedanken uns auszumalen, was wir dem anderen heimzahlen wollen, der uns böse war. In unseren Gedanken sind wir Jesus ungehorsam. Wir nehmen nicht die Hilfe in Anspruch, die er uns eigentlich anbietet. Und der Grund dafür ist unser Herz. Jeremia sagt, unser Herz ist beispiellos unverbesserlich, das menschliche Herz. Oder Mose sagt zum Volk Israel, ihr seid ein stures Volk. Und das sagt er schon zu Anfang an. Der Mensch ist ein stures Wesen. Und das ist der Grund dafür, diese innere Auflehnung gegen Gott, der Ungehorsam gegenüber Gott, dass wir Gott so tief beleidigen. Eigentlich ist es jedes Mal eine Ohrfeige für Gott, wenn wir Gott nicht gehorsam sind. Das ist der Grund für diese große Schuld, die wir bei Gott haben. Der Knecht, der 14,5 Milliarden Schulden hat bei Gott, kommt, oder bei dem König, kommt zu ihm und er will alles zurückzahlen. Doch er kann ja nicht, oder? Wie will er so viel zurückzahlen? Gott hat Erbarmen mit ihm und vergibt ihm alle seine Schuld. Dieser Mann geht von dem König weg. Als ein freier Mensch können wir uns vorstellen, diese Großzügigkeit von dem König. Man müsste doch eigentlich meinen, der Mensch, der so viel Vergebung erhalten hat, sollte ihm leicht fallen, seinen Mitmenschen zu vergeben. Aber er konnte nicht. Er hatte nicht verstanden, wie viel ihm vergeben worden ist. Darum, als er seinen Mitknecht sieht, der ist ihm 100 Denare schuldig, das sind etwa 4 Monatslöhne, etwa 20.000 Franken, ist auch viel, oder? Ich nehme nicht an, dass jemand von euch einfach so 20.000 Franken, ja, ist schon gut, lassen wir es sein. Es ist viel Geld. Andere Menschen werden schwer an uns schuldig. Aber im Vergleich zu dem, was Gott uns erlassen hat, unser störrisches Herz, ist es doch sehr wenig. Der Knecht packt den anderen, würgt ihn, schreit ihn an und sagt, gib mir alles zurück bis zum Letzten und steckt ihn ins Gefängnis. Und der König hört davon und er ist betrübt und ruft den Knecht zu sich und zieht ihn zur Rechenschaft. Ein Zeichen dafür, dass wir unseren Mitmenschen vergeben können und dass wir gerne vergebungsbereit sind, das ist das Zeichen dafür, dass wir verstanden haben, wie viel das Gott uns, wie viel das Gott mir vergeben hat. Nur mit der Schuld ist es so, machen es viele Menschen wie mit unerledigten Dingen. Ja, vielleicht habt ihr zu Hause auch so etwas, das man schon lange reparieren soll oder ein Buch, das man eigentlich lesen will und man legt es von einem Ort zum anderen. Immer kommt es einem wieder in die Hände und man verschiebt es wieder. Es gibt Menschen, die machen dasselbe auch mit der Schuld. Nur das Problem ist, Schuld kann man nicht vernichten. Man kann auch nicht Gras darüber wachsen lassen. Es ist da, wenn wir nicht Vergebung finden. Und die Schuld, unvergebene Schuld, macht uns bitter. Darum ist Vergebung so bitter nötig, weil die Schuld uns bitter macht. Und wenn wir anderen Menschen, die an uns schuldig geworden sind, ihre Vergehen an uns nachtragen, dann leiden wir selber. Wir selber tragen den Rucksack dem anderen hinterher nach. Der andere interessiert sich nicht dafür. Es ist unser Problem. Wer bittere Gedanken im Herzen zulässt, wegen dem, was andere an uns zugefügt haben, der ist wie jemand, der einen Becher mit Gift trinkt und hofft, der andere stirbt daran. Also Vergebung ist bitter nötig. Darum heißt es, ist die Aufforderung, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir sehen hier den Zusammenhang, dass Gott uns vergibt, dass wir auch unseren Mitmenschen vergeben können. Und wir sehen auch, dass Gott unser Vorbild ist, wenn es ums Vergeben geht. Vergebt einer dem anderen, wie Gott euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Das ist die Aussage. Unser Lernbild, unser Vorbild ist Gott selber, wenn es ums Vergeben geht. Und wenn wir heute lernen wollen, wie vergibt dann Gott, dann ist es sehr herausfordernd, wenn wir Gott uns zum Vorbild nehmen. Und vielleicht wird heute Morgen unser Verständnis von Vergebung ganz neu herausgefordert, wenn wir sehen, wie Gott vergibt. Der erste Punkt ist, dass wir einmal die Vergebung, die Gott anbietet, selber annehmen. Dass wir Jesus unser eigenes störrisches Herz hinhalten und sagen, Jesus, es tut mir leid. Du hast hier mein störrisches Herz. Ich habe vorhin erzählt von meinem Erlebnis mit dem Ordnerrücken. Ich habe selber ein störrisches Herz und gehe meinen eigenen Weg. Und ich muss mir nichts vormachen, wenn ich mit meinen Mitmenschen so umgehe. Dann gehe ich auch mit Gott so um. Und wir bringen unser störrisches Herz Jesus und sagen, vergib mir. Und gib du mir ein neues Herz, ein Herz, das gehorsam ist. Und dann kommt Jesus in unser Leben, die Kraft des Heiligen Geistes, und das verändert uns von innen her. Immer wie mehr, Schritt für Schritt lernen wir, Gott gehorsam zu sein und unser störrisches Herz abzulegen. Das ist der erste Schritt, wie wir Vergebung lernen können. Vier Prinzipien, wie Vergebung funktioniert. Vergebung ist zuerst einmal ein Geschenk, das Gott uns anbietet. Wir sagen ja Vergebung, oder? Wir sagen nicht Verkaufung oder Vermietung, sondern Vergebung. Wir geben etwas. Und wenn wir vergeben, dann begegnen wir unseren Mitmenschen mit einer vergebungsbereiten Haltung, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Es ist also nicht richtig, wenn wir denken, okay, ich vergebe dir, aber ich will ein bisschen Einsicht von dir. Ich will, dass du wenigstens zu mir kommst und dich gehörig entschuldigst. Erst dann kann ich vergebungsbereit sein. Oder dass wir sagen, jetzt hast du schon dreimal denselben Fehler gemacht, jetzt langt's. Jetzt bessere dich zuerst einmal und dann will ich dann auch bereit sein, dir zu vergeben. Die Vergebungsbereitschaft von uns Menschen, die soll total sein. Wir sehen es bei Jesus. Jesus wird ans Kreuz genagelt und noch während seine Peiniger ihn martern, sagt er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sein Vergebungsangebot ist ohne Gegenleistung. Die Menschen haben nichts getan, sie haben sich nicht gebessert, sie hatten keine Einsicht und dennoch war das Vergebungsangebot da. Als erstes lernen wir das erste Prinzip, dass Vergebung ist ein Geschenk. Unsere Vergebungsbereitschaft ist ein bedingungsloses Angebot für den Nächsten. Es ist ein Geschenk Gottes, heißt es in Epheser 2, Vers 8. Das zweite Prinzip, die Vergebung ist nicht umsonst. Wenn Gott vergibt, dann kann er nicht einfach machen, Schwamm drüber. Ja, so wie in der Schule gab es ein Eckli, dann gab es Striche mit der Kreide, wenn man Blödsinn gemacht hat. Und dann am Ende der Woche konnte man es einfach auslöschen, dann wäre es nicht mehr da, nächste Woche wieder ganz neu konnte man anfangen. Aber wenn Gott uns vergibt, dann kann er nicht einfach Schwamm darüber machen, weil wir Menschen haben eine Schuld bei Gott. Und diese Schuld kann man nicht einfach auslöschen und ungeschehen machen. Wenn Gott uns vergibt, dann ist er bereit, die Konsequenzen, die Rechnung selber zu bezahlen. Er selber bezahlt, dass wir Vergebung haben. Jesus ist selber Gott und er bezahlt die Rechnung am Kreuz. Jesus war nicht ein Geschöpf von Gott, ein Engel, ein untergeordnetes Wesen. Jesus ist von Anfang an da, hat keinen Anfang und kein Ende. Er ist Gott selber, gleichgestellt mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist. Und Gott selber trägt am Kreuz die Strafe für meine Schuld, damit ich Vergebung habe. Und wenn ich ein Geschenk mache, dann kann ich nicht auch die Rechnung meinem Sohn geben und sagen, ja du, bezahl mal. Oder meinem Nachbar oder meinem Freund. Wenn ich ein Geschenk mache, dann bezahle ich selber die Rechnung dafür. Und Gott hat mit seinem Sohn, der dasselbe Wesen ist, nicht gezeugt vom Vater, sondern dasselbe Wesen wie der Vater, er selber hat mit seinem Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden gegeben. 1. Johannes 4, Vers 10. Oder in Epheser 1, Vers 4 heißt es, dass wir freigekauft sind durch das Blut vom Sohn. Das ist der Kaufpreis. Und wenn wir aufgefordert sind, unseren Mitmenschen zu vergeben, sind wir ebenfalls dazu aufgefordert, die Konsequenzen zu tragen. Was bedeutet das? Viele Sachen kann man ja mit Geld wieder gut machen. Wir kommen dann schon langsam in das Alter, oder unsere Kinder kommen in das Alter, wo vielleicht dann mal der ein oder andere Nachbar kommt und fragt, ob ich eigentlich eine Haftpflichtversicherung habe. Viele Sachen kann man mit Geld wieder gut machen. Aber es gibt auch Sachen, die kann man nicht wieder gut machen. Wenn andere Menschen schlecht über uns reden, dann ist die Konsequenz, dass andere Menschen schlecht denken über uns, obwohl es ungerecht ist. Und wenn wir bereit sind, diesen Menschen zu vergeben, müssen wir akzeptieren, dass andere Menschen schlechte Meinungen über uns haben. Es kann sein, dass es uns die Beförderung kostet, weil andere schlecht über uns reden, dass wir nicht befördert werden. Wenn wir wirklich dem anderen vergeben, bedeutet das, dass wir akzeptieren, dass wir immer noch dieselbe Arbeit machen, zum selben Lohn. Und dass wir Ruhe in unserem Herzen über diese Situation haben, dass wir es annehmen können. Oder wenn jemand einen Autounfall hatte und schwere Schleudertrauma und Schmerzen, wenn wir dem anderen Autofahrer, der den Unfall verursacht hat, wirklich vergeben, dann sind wir bereit, die Konsequenzen zu tragen, das heißt zu akzeptieren, dass ich Schmerzen habe. Versteht ihr, es ist schwer zu vergeben. 20.000 Franken sind viel, dem anderen einfach zu überlassen und sagen, okay, ich akzeptiere es so, diese Situation. Es ist schwer. Aber wenn wir daran denken, wie viel das Gott mir vergeben hat, dass er mich angenommen hat, mein Herz verändert hat, wenn wir es vergleichen mit dieser großen Schuld, die Gott mir vergeben hat, ist es doch wenig, was wir unseren Mitmenschen vergeben. Also es ist nicht umsonst die Vergebung, jemand muss die Konsequenzen bezahlen. Die dritte Prinzipien, die Vergebung ist an eine Bedingung geknüpft. Es steht im Vaterunser, wenn wir nicht vergeben, dann kann uns Gott, wenn wir unseren Mitmenschen nicht vergeben, kann uns Gott auch nicht vergeben. Ich musste allerdings zuerst noch sagen, dass bei Gott die Vergebung allein durch den Glauben an Jesus Christus gebunden ist. Wir können nichts dazu tun, dass Gott uns vergibt. Auch nicht ein eigenes Werk, das wir anderen vergeben. Es gibt Menschen, die haben ein sehr feines Gewissen und sie vergeben ihre Mitmenschen, aber dann kommt es ihnen wieder in den Sinn und sie denken, oh, habe ich wirklich vergeben? Und wenn ich nicht vergeben habe, hat mir Gott dann vergeben? Und bin ich überhaupt gerettet? Und da muss man sagen, nein, die Vergebung von Gott ist bedingungslos. Aber dass es zur Versöhnung kommt, muss ich die Vergebung annehmen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist die Bedingung. Und genauso ist es mit unseren Mitmenschen. Wenn ein Glaubensgeschwister an mir schuldig wird, dann bin ich aufgefordert, nach Lukas 17,3 auf ihn zuzugehen und ihn darauf anzusprechen. Klar, nicht bei jeder Kleinigkeit, sonst wäre es komisch. Aber wenn mich etwas mehrere Tage beschäftigt und mich nicht loslässt, bin ich aufgefordert, auf den anderen zuzugehen und sagen, dass mich verletzt. Und dann ist die Bedingung, wenn er umkehrt, dann vergib ihm. Wir sind nicht aufgefordert zu sagen, du hast mich verletzt, aber schon gut, ich vergebe dir, wir sind wieder gute Freunde. Der andere muss zuerst zur Einsicht kommen und eingestehen, dass er wirklich Vergebung nötig hat. Und das braucht manchmal 1-2 Tage. Müssen wir dem Heiligen Geist ein bisschen Zeit geben, dies im Herzen vom anderen zu bewirken. Wenn er umkehrt, dann vergib ihm. Die vollzogene Vergebung ist erst dann da, wenn der andere die Vergebung auch angenommen hat. Und da sind wir aufgefordert, Geduld zu haben mit unseren Mitmenschen. Wir können für sie beten, dass sie zur Einsicht kommen können und um Entschuldigung bitten können. Das Ergebnis ist vertiefte Freundschaft. Das Ergebnis ist echte Gemeinschaft. Dann der letzte Punkt. Wenn Gott vergibt, dann ist es erledigt. Gott sagt in Hebräer 10, Vers 17, ich will eurer Sünde nicht mehr gedenken. Heißt das, Gott vergisst die Sünde? Ich denke nicht. Gott weiß alles. Aber die Schuld, die er uns vergeben hat, beschäftigt ihn nicht mehr. Solange Schuld da ist und nicht vergeben ist, ist sie präsent, steht sie zwischen mir und Gott. Aber wenn sie vergeben ist, dann ist sie weggewischt. Dann lässt es Gott kalt, weil Jesus Christus hat die Schuld, meine Schuld wieder gut gemacht. Gott muss nicht mehr daran denken, es lässt ihn kalt, es brennt Gott nicht mehr unter den Nägeln, es ist erledigt. Man kann sagen, Gott hat einen bewussten Umgang mit der Sünde und mit der Schuld. Wenn es vergeben ist, dann kann er es beiseite legen. Und wenn wir unseren Mitmenschen vergeben, dann legen wir die Schuld bewusst beiseite. Es kann sein, dass es immer uns noch in den Sinn kommt, wenn wir die Person sehen. Aber immer wie weniger. Und es beschäftigt uns nicht mehr. Schuld hat keine Macht mehr über unser Leben. Es macht uns nicht mehr bitter. Wir können es ad acta legen. Und wenn dann die Gedanken gleich wieder kommen, dann sagen wir, nein, ich habe diese Schuld vergeben. Es ist abgelegt, es ist ad acta gelegt. Wir haben heute gesehen, dass die Vergebung ist zentrale Aussage in der Bibel. Es ist auch das Wichtigste in unserem Leben. Zuerst einmal die Vergebung, die Gott mir gegeben hat, durch Jesus. Es ist das Größte. Es ist größer als Leid und Not und Schwierigkeiten im Leben. Und die Vergebung, die Gott mir gegeben hat, hat auch eine Auswirkung auf mein Umfeld, auf meine Mitmenschen, dass ich bereit sein kann, ihnen zu vergeben. Und wir sind so aufgefordert, ihnen so zu vergeben, wie Gott uns vergeben hat. Als ein Geschenk. Wir warten nicht auf eine Buße oder auf eine Änderung von unseren Mitmenschen, sondern wir begegnen den Mitmenschen mit einer vergebungsbereiten Haltung. Auch wenn es noch nicht zur vollen Versöhnung kommt, wir begegnen ihm mit einer vergebungsbereiten Haltung. Und dieses Geschenk ist bedingungslos, dieses Angebot. Es ist aber nicht umsonst, so wie Gott die Schuld getragen hat, wenn wir unseren Mitmenschen vergeben, sind wir bereit, Situationen, die zu unserem Schlechten geworden sind, zu akzeptieren. Wir sind auch bereit, darauf zu warten, dass der andere sich bei uns entschuldigen kann. Dass echte Versöhnung wiederhergestellt werden kann zwischen zwei Menschen. Und wenn wir vergeben haben, dann bedeutet es, Schuld ist erledigt, ist ad acta gelegt. Es ist das Schönste, wenn wir erleben können, wie Beziehungen wiederhergestellt wird zwischen Geschwistern, Glaubensgeschwistern oder auch zwischen Arbeitskollegen und Freunden im Alltag. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir für deine Erlösung, die du selber geschaffen hast. Mir darf vergeben werden. Und ich danke dir dafür, Herr Jesus, dass du am Kreuz meine Schuld getragen hast, dass du selber jetzt in mir wohnst, Herr. Und ich bitte dich, dass wir bereit sind, auch unseren Mitmenschen so zu vergeben, wie du uns vergeben hast. Schenk, dass wir verstehen, wie viel du uns vergeben hast und dass wir so freudig und gerne auch unseren Mitmenschen vergeben. Und oft ist es schwer, Herr, weil andere Menschen schwer an uns schuldig werden. Aber bitte hilf uns, ihnen zu begegnen mit einer vergebungsbereiten Haltung. Und ich bitte dich, dass du auch schenkst, dass Beziehungen wieder versöhnt werden, Herr. Und dass wir durch dich die Kraft haben, Schuld abzulegen, ad acta zu legen, Herr. Es ist das Schönste, mit vergebenen Beziehungen, mit bereinigten Beziehungen durchs Leben zu gehen, Herr. Und du machst das möglich, Herr Jesus. Und bei dir hat es seinen Ursprung. Und dafür loben und preisen wir dich. Amen.
Ja, merci vielmals, Thomas, für die wertvolle Predigt, die uns wieder ein bisschen zu uns selber auch geführt hast, was dran ist.